In dieser Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, dreht sich vieles um praktische Erfahrungen mit KI-Modellen. Wir erzählen euch, welche Tools wir für welche Aufgaben verwenden, zum Beispiel zum Erstellen von Texten oder von Bildern und Videos. Wir stellen euch außerdem auch neue Modelle vor, wie zum Beispiel Gemini 2.5 Pro, ein sehr leistungsfähiges Modell aus dem Hause Google, oder auch Runway Generation 4, mit dem ihr schöne Videos erstellen könnt. Ja, und in unserem News-Bereich geht es unter anderem um die Kombination von DeepSeek R1 und AMD-Chips und wie sich da die Leistung weiter steigern lässt. Und wir erzählen euch, was es mit dem Model Context Protocol auf sich hat, mit dem KI-Anwendungen miteinander sprechen können und warum das Ganze so ein bisschen anmutet wie die heiße Zeit der World Wide Web-Entwicklung vor ungefähr 25 Jahren. Ja, all das in dieser Ausgabe von KI und Tech2Go. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier von hardwarewartung.com. Und ich habe hier wie immer den Yusuf bei mir. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Ja, unser wöchentliches Date steht mal wieder auf der Agenda. Und wie ihr ja euch denken könnt, wir haben wieder viele Themen für euch mitgebracht. Wir haben es so ein bisschen aufgeteilt in Hauptkategorien. Also wir fangen an mit News. Es gibt wieder jede Menge News, das kann ich euch schon mal versprechen. Wir gehen auch auf neue Modelle ein, die es wieder an die Öffentlichkeit geschafft haben. Und dann haben wir einen Schwerpunkt heute. Und dieser Schwerpunkt ist sehr stark auf praktische Erfahrung ausgerichtet. Das heißt, wir erzählen euch so ein bisschen von unseren Erfahrungen, die wir mit den verschiedenen KI-Tools und Modellen gesammelt haben. Bevor wir da hinkommen, allerdings erst einmal ein kurzer und knackiger Nachrichtenüberblick. Und die erste Meldung, die wir jetzt hier auf der Liste haben, die bezieht sich auf DeepSeek R1 und AMD. Und da gibt es tatsächlich einige technische Details, die erklärungsbedürftig sind. Und deshalb übergebe ich da gleich an dich, Yusuf.
Ja, also AMD hat einen Blogpost rausgebracht, wo sie wahrscheinlich einfach nur gegen Nvidia austeilen wollten in Wirklichkeit oder erklären wollten, warum ihre Modelle so viel besser sind als die von Nvidia. Aber unabhängig von dem Werbekontext, sage ich jetzt einmal, den sie da sicher irgendwie versuchen, irgendwie uns unterzujubeln, sind schon einige Sachen recht interessant. Also was sie versucht haben, ist zu zeigen, dass, weil das einzige wirklich sehr, sehr, sehr gute Open-Source-Reasoning-Modell ist ja derzeit von DeepSeek, R1. Und es gibt zwar auch noch viele andere, aber DeepSeek R1 ist halt das, was jetzt mittlerweile tatsächlich am meisten verbreitet ist. Und das auch von diesen ganzen Open-Source-Themen halt überall genutzt wird, also von diesen ganzen Anwendungen genutzt wird. Und da nutzt natürlich AMD die Gelegenheit, um zu sagen, hey, übrigens, wenn ihr unsere Hardware verwendet, dann geht das um so viel schneller und so viel günstiger. es ist tatsächlich so, also hier vergleichen sie die MI300X-Serie, also das ist noch die alte AMD-Serie, also die alten GPUs, mit eben dem DeepSeek R1-Model. Und es geht hauptsächlich um das Thema Inference, also quasi wie viele Rechenoperationen tatsächlich gebraucht werden. Und sie sagen, mit den alten GPUs von AMD und dem Open-Source-Modell von DeepSeek sind sie um den Faktor 5 schneller im Inference oder haben Faktor 5 mehr Durchsatz im Inference als mit den NVIDIA H200. H200, das ist ja noch die Hopper-Generation, das ist auch die alte Generation. Aber dadurch, dass man, also wenn das tatsächlich so stimmt und die Zahlen sagen das, dann ist die MI300X-Serie ungefähr so schnell wie die neue Blackwell-Serie. Weil das heißt, so wie der letzte AMD, also wie der letzte Nvidia-Chip, ist die alte AMD-Generation. Und AMD hat ja selber auch schon die neuere Generation vorgestellt, das ist diese MI350-Serie. Und die sind nochmal um den Faktor 35 schneller, sowohl im Inference als auch im Training. Das heißt, hier findet quasi so ein bisschen ein Wettbewerb statt. Wer ist schneller? Wer kriegt mehr Durchsatz? Und im Speziellen scheint sich AMD hier quasi auf diese Open-Source-Community zu konzentrieren, weil auch der Grund, warum sie um so viel schneller sind, ist quasi diese Open-Source-Tensor-Engine, die sie da verwenden. Die heißt AMD AI Tensor Engine for ROCm, also abgekürzt AITER. Und das ist letztendlich so eine Art Open-Source-AI-Operator-Library. Also das heißt, es ist ein Python und C++-API, also eine Schnittstelle für Python und C++, wo man halt sich an diese verschiedenen KI-Frameworks, die halt hier für diese ganzen Berechnungen notwendig sind, andocken kann. Und das ist halt der Open-Source-Ansatz. Und auch DeepSeek hat quasi beim Training als auch bei der Exekution ihrer Modelle diese Open-Source-Varianten genutzt und sind auch deswegen so viel schneller gewesen. Also behaupten sie, viele andere behaupten, die haben Nvidia-Chips gehabt. Also vieles weiß man nicht. Aber jetzt aus dem Labor heraus kann man das recht klar sagen. Und nachdem ja DeepSeek tatsächlich der de facto Standort in China geworden ist, und zwar bei allen, ob es jetzt bei Baidu Maps ist oder bei was auch immer, ist das jetzt integriert, kann man sagen, dass die Inference-Zeiten tatsächlich um Faktor 5 viel schneller sind. Ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Für mich, also mein Learning daraus ist, für Nvidia wird es immer knapper. Also nicht nur, dass sie eben von den ganzen großen Hyperscalern irgendwie unter Druck gesetzt werden, so Google, die ihre eigenen Sachen bauen, Microsoft, die ihre eigenen Sachen, Amazon, sondern auch aus quasi im direkten Wettbewerb, die es irgendwie schon lange irgendwie nicht geschafft haben, AMD, kommen jetzt langsam in die Gänge und können denen Marktanteile abgrasen. Das heißt, die Marktdominanz, von der jetzt alle geredet haben, wird immer geringer. Und auch diese CUDA-Software, die ja maßgeblich daran beteiligt ist, warum Nvidia sozusagen diese Marktdominanz hat, fängt dann zu bröckeln, wenn es tatsächlich Open-Source-Standards gibt, die auch von Open-Source-Modellen dann verwendet wird. Und die Strategie finde ich jetzt nicht so blöd von AMD, dass sie das auf diese auf das runter reduzieren, weil auch im weiteren Kontext selbst OpenAI überlegt mittlerweile sozusagen ihre Modelle offen zu machen. Und das könnte dann tatsächlich eine massive Verschiebung in Marktanteilen dann verursachen, weil natürlich keiner dann so gerne in eine Login-Software investieren möchte. Und dann lieber im Open-Source-Bereich bleibt, vor allem wenn sich die auch weiterentwickelt und auch performanter ist letztendlich. Hast du irgendwas noch zu dem Thema irgendwo gelesen oder hast du auch eine Meinung dazu? Oder?
Also eine Meinung wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber das erinnert mich so ein bisschen an diesen Wettkampf, der ja auch lange Jahre immer wieder herrschte oder der wahrscheinlich auch immer noch herrscht zwischen AMD und Intel, was CPUs für Computer, also PCs und so weiter angeht. Das heißt also, AMD bietet sich jetzt hier eben auch als Alternative an und das hat jetzt in dem Fall wahrscheinlich weniger Auswirkungen auf Intel, sondern eben mehr, du hast es ja schon angedeutet, auf Nvidia. Mhm. Und für die wird es tatsächlich gerade ein bisschen enger, also weil hier natürlich an verschiedenen Stellen jetzt, das Land oder Boden abgegraben wird, auf dem eigentlich die Investitionen gedeihen sollen, die in Nvidia getätigt werden. Und ja, wir hatten es ja schon öfter thematisiert, auch in den vergangenen Wochen, auch jetzt abseits davon, hatten wir ja schon, oder hattest du ja auch schon immer mal wieder Skepsis geäußert, was jetzt das Thema Nvidia angeht und wie erfolgreich oder wie erfolgreich die Zukunft des Unternehmens sein wird. Ich verweise dann nur wieder darauf, Schuster, bleib bei deinen Leisten und wahrscheinlich Grafikkarten für PCs werden immer gebraucht. Und ja, mal gucken, was dann sonst noch passiert. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Also der Markt ist sehr, sehr dynamisch und wir sehen das eben nicht nur im Bereich der Modelle und der Anwendung, sondern auch im Bereich der Hardware. Da ist so viel im Umbruch gerade, dass wir da einfach nur staunen können und dass natürlich auch das ganze Umfeld so komplex geworden ist inzwischen, gerade wenn man das jetzt mal aus Investorensicht betrachtet, dass man sich da natürlich nicht mehr sicher sein kann, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich heute Geld in die Hand nehme und das in irgendein Unternehmen investiere? Also ob das dann tatsächlich auch Früchte tragen wird oder ob dann einfach ein Wettbewerber besser und billiger ist, das kann man alles gerade überhaupt nicht absehen. Also ja.
Find spannend, dass du das Beispiel genannt hast mit Intel und AMD, weil seitdem die Lisa Su, also die, das ist ja die CEO von AMD, am Ruder ist, hat sie es tatsächlich geschafft, also AMD auf Vordermann zu bringen und tatsächlich Intel das Wasser abzugraben. Und Intel ist in der Krise, AMD ist am Wachsen, auch im CPU-Markt. Und wenn sie das tatsächlich, also, und sie hat das sehr unaufgeregt und sehr strategisch und langsam gemacht und hat nicht irgendwelche Dinge forciert. Und wenn sie das tatsächlich auch im GPU-Markt hinbekommt, könnte es für AMD tatsächlich steil nach oben gehen. Ja, also ich bin schon sehr gespannt. Ja. Also ich finde, die Lisa Su macht wirklich einen Top-Job.
Ja, also ich glaube auch, dass sich da einiges getan hat und dass eben AMD jetzt vielleicht auch es hatte ja lange Zeit immer so diesen Stempel, zumindest kam mir das so vor, so dieses Billiganbieters oder sagen wir mal die preiswerte Alternative zu Intel, also kostet weniger, kann aber ähnlich viel und vielleicht schaffen sie es tatsächlich auch so eine Technologieführerschaft zu erobern, die sie lange Zeit zumindest nach außen hin sichtbar nicht hatten. Ja, genau. Ja, spannend. Kommen wir zum nächsten Thema, was auch sehr interessant ist, und zwar das sogenannte Model Context Protocol. Und wir berichten ja immer drüber, es gibt immer mehr Modelle, immer mehr Anwendungen im Bereich KI. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie können diese Modelle miteinander interagieren? Wie kann die Kommunikation stattfinden? Weil gerade durch so eine Kommunikation und durch die Zusammenarbeit verschiedener Modelle, da lassen sich natürlich noch deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Vielleicht sogar multiplizieren sich da die Ergebnisse, die man dadurch erreichen kann. Und da spielt eben dieses Model Context Protocol, was jetzt von Anthropic entwickelt worden ist, eine möglicherweise sehr wichtige Rolle in der Zukunft. Was gibt es denn dazu zu erzählen? Was wissen wir denn darüber schon?
Also MCP ist eigentlich ein alter Hut, aber in Wirklichkeit hat es jetzt halt viel Aufsehen bekommen, weil OpenAI sich letzte Woche dazu bekannt hat, dass sie das als Standard akzeptieren. Weil OpenAI hat ja vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen ihre eigene SDK rausgebracht, das heißt ihre Schnittstellen und Implementierung, wie man OpenAI integriert. Und damit haben eigentlich alle geglaubt, okay, so, die versuchen jetzt einfach ihr Ding durchzuziehen und alle anderen rauszunehmen. Und dann hat aber der Sam Altman einfach eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht und gesagt, okay, wir akzeptieren jetzt auch MCP. Und das hat natürlich dazu geführt, dass eigentlich alle, die halt Tools anbieten und halt externe Interfaces anbieten, sich da reingestürzt haben und gesagt haben, okay, wir bauen jetzt auch MCP-Integrationen. Also vielleicht mal, um Kontext zu bekommen. Also im November 2024 haben ein paar Mitarbeiter von Anthropic an so einem Standard gearbeitet und haben das dann MCP genannt, also Model Context Protocol. Und das Ziel war, dass sie eine Client-Server-Architektur entwickeln, wo man einfach mehrere Tools miteinander einfach integrieren kann in die bestehenden Sprachmodelle. Weil das Problem ist, dass man das zwar jetzt schon tut, man kann APIs anbinden und man kann irgendwelche Integratoren bauen und das über irgendwelche Libraries abwickeln, aber irgendwann wird es halt super kompliziert. Und irgendwann ist auch quasi die Komplexität so groß, dass du dann die Inhalte von den verschiedenen Tools nicht mehr miteinander kombinieren kannst. Das heißt, der Code wird immer größer, die Komplexität wird immer größer. Und da kommen jetzt eben diese Model-Context-Protokolle rein, die letztendlich einfache Installationen sind, also von Clients. Und diese Clients bauen dann Verbindungen zu den Servern auf. Und der Server, also wenn ich jetzt zum Beispiel Google bin und ich möchte, dass Google von verschiedenen LLM-Systemen angesprochen werden kann und dass Daten verarbeitet werden können oder Fragen oder Queries gestellt werden können oder von KI-Systemen genutzt werden soll, dann baue ich jetzt als Google einen MCP-Server, der halt verschiedene Integrationen möglich macht. Zum Beispiel Google Drive, Dokumente in Google Drive abzulegen oder Dokumente zu durchsuchen oder Dokumente zu erstellen oder irgendwelche Funktionen, die wir jetzt in Drive bereits so haben, als Client-Applikation oder auf dem Browser, dass die halt jetzt für LLMs zur Verfügung stehen. Und jetzt braucht das LLM nur noch mal diesen Client zu installieren und kann dann über Standard-Befehle über den Client zu dem Server kommunizieren und der Server führt dann diese verschiedenen Funktionen durch und gibt dir dann wieder den Client zurück und der Client gibt dir dann dem Host, also quasi mir oder dem LLM, das dann diese Anfragen gestellt hat. Und somit kann ich standardisiert immer diese, also es gibt dann keine 15 unterschiedliche API-Anbindungen oder irgendwelche Integrationen, wie man das jetzt austrickst oder wie man authentisiert mit Google oder mit Microsoft und das ist jedes Mal anders, sondern du hast jetzt einfach einen Standard und dieser Standard wird von allen Tools, sei es dann SAP oder sei es dann Google oder sei es irgendein, wenn ich irgendein Tool-Anbieter bin, dann mache ich natürlich einen MCP-Server. Lass dann die KI-Systeme drauf arbeiten. Und das vereinfacht halt diese ganze Agent-Thematik auch. Weil jetzt ist es möglich, dass du einfach Agents baust, die auf verschiedene externe Datenquellen oder Tools zugreifen und die dann einfach diese Informationen schon aggregiert und schon standardisiert an die LLMs weitergeben. Und dann kannst du halt super komplizierte, komplexe Workflows bauen, ohne dass du dich eigentlich damit beschäftigen musst, okay, wie integriere ich das jetzt eigentlich mit Salesforce oder mit was auch immer, VTiger oder Microsoft oder was auch immer, sondern du installierst einfach die Clients und baust mit diesen Clients dann Verbindungen zu den Servern aus und fertig. Und dein LLM holt sich die Daten dann nur noch mehr von den Clients. Also ich finde diesen Stand, also dass sich jetzt ein Standard durchsetzt, ist ein bisschen bemerkenswert, weil natürlich alle versuchen, ihre proprietären Standards irgendwie zu halten und alle versuchen, vor allem Microsoft und auch Google, natürlich wollen, dass ihre eigenen Systeme und ihre eigenen Large Language Models nur über ihre eigenen Systeme anzusprechen sind, aber das funktioniert eh schon seit langem nicht, weil es gibt halt auch Tools wie N8N oder Make.com oder sonstige Integratoren, die jetzt bereits diese Schnittstellen anbieten. Das heißt, es gibt eh keinen Weg zurück. Also warum nicht einfach in einen Standard investieren? Und dann ist es für alle einfacher. Ja.
Das erinnert ja so ein bisschen auch an den Aufbau der Infrastruktur im Internet oder im World Wide Web, kann man da sagen. Also
genau.
Ich meine, so HTTP als eine der Schichten, die da zur Anwendung kommen. Und so wird sich jetzt wahrscheinlich ein Netz, ein KI-Netz entwickeln. Also so sehe ich das. Und vielleicht ist es dann einfach so, dass das Internet 5.0 oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Ja. Also das klingt für mich schon... Da muss ich schon wieder an Skynet denken irgendwie, ja. Also ich komme immer wieder drauf zurück, aber es ist einfach so. Also wir erleben jetzt wahrscheinlich durch diese Vernetzung dieser vorherigen, sage ich mal, Insellösungen, erleben wir jetzt nochmal vielleicht einen Quantensprung, wobei ja ein Quantensprung was sehr Kleines ist, aber du weißt, was ich meine, ja. Du hast ja letztes Mal darauf hingewiesen, ein Hypersprung. Und ja, also da kann man auch nur sagen, dass da steckt wahrscheinlich was Großes noch dahinter. Da ist viel Potenzial dabei.
Also ich habe schon ganz viele bei ganz vielen Firmen gesehen, dass die jetzt wie die Schwammerl aus der Erde schießen und halt diese MCP-Server aufbauen. Das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Also wenn du jetzt ein findiger Startup-Unternehmer bist, baust du jetzt für alle möglichen Tools, wo es bis jetzt keine Standards gibt, einfach einen MCP-Server und integrierst die dann. Also für all die Tool-Anbieter, die sich weigern, diesen Standard zu nutzen, kannst du jetzt einfach hingehen und so einen Server aufsetzen und dann der Welt anbieten. Das ist schon, also das auch das ist ein neues Geschäftsmodell und ich bin sicher, da wird es auch den einen oder anderen geben, der dann so Aggregatoren, also so Tool-Aggregatoren, die dann über verschiedene MCP-Server dann diese Informationen zusammenführen und noch einfacher dann machen.
Was glaubst du denn, was sich denn da für Anwendungsfälle daraus entwickeln können? Also das klingt für mich dann so wie, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt halt irgendwie so ein Tool, nennen wir es mal Browser, ja, oder KI-Agenten und der kann ja dann theoretisch alles für mich machen, weil er für jede Tätigkeit, für jede Erledigung muss er einfach nur den passenden Server finden und der trägt das dann alles zusammen und präsentiert mir die Ergebnisse.
Also ein einfacher Use Case fällt mir jetzt vor allem im Business ein. Beispielsweise, wenn du ein SAP oder Salesforce oder was auch immer, irgendein CRM-System hast und dann hast du verschiedene Workflows. Beispielsweise, du möchtest aus einem E-Mail heraus ein Angebot generieren und aus dem Angebot und das Angebot soll dann verschiedene Produkte beinhalten oder noch den Kunden anlegen. Dann kannst du jetzt in der aktuellen Lösung machst du das über eine API und dann musst du mühsam all die API-Commands verstehen von einem Salesforce oder von dem CRM-System, was du da verwendest, und das musst du dann in deine Codebasis implementieren, wo deine AI dann einen gewissen Code exekutiert in irgendein JSON, damit er dann eine API-Abfrage durchführen kann. Und so kannst du einfach sagen, bitte nutze die Funktion Kunden anlegen, nutze die Funktion Angebot anlegen, nutze die Funktion Produkt anlegen und dann wird automatisch, also das LLM muss dann nicht mehr verstehen, wie diese API genau funktioniert, wie das JSON auszuschauen hat oder wie diese Datenstrukturen auszuschauen haben, sondern das liefert nur noch mehr den Input und dieser Client wandelt das dann in die jeweilige Funktion um, stellt das an den Server, der Server exekutiert das und liefert dem einen HTTP-Post zurück und sagt, so, hier sind die Informationen, ich habe das jetzt erledigt. Und damit kannst du einfach diese ganzen Abläufe, die jetzt sehr kompliziert sind und sehr viel Integrationsarbeit benötigen, kannst du jetzt einfach standardisieren. Ja?
Also das heißt, es legt einfach noch so eine Abstraktionsschicht oben drüber, kann man sagen. Ja, nimmt mir sozusagen diese Komplexität dieser API, die da drunter liegt und vereinfacht dann alles. Also im Prinzip so ein klassisches Schichtenmodell, wie wir es halt von anderen Bereichen auch kennen.
Genau, vor allem kann ich jetzt auch hingehen und sagen, so, ich habe keinen Bock mehr auf SAP, ich mache das jetzt mit Salesforce. Ja? Und ich muss aber mein LLM nicht ändern, ich muss meinen Agenten nicht ändern, sondern ich kann einfach die Quelle, also den externen Datenlieferanten oder das Tool verändern. Genauso kann ich vorne jetzt OpenAI verwenden oder Google oder was auch immer und kann aber dieselbe Datenquelle verwenden und ich muss die ganzen Schnittstellen nicht neu bauen. Also du kannst auf beiden Seiten komplett flexibel agieren, das nutzen, was am besten funktioniert und bist super schnell im Doing und damit kannst du einfach sehr, sehr komplexe Agenten bauen, die wirklich ganze Arbeitsabläufe voll automatisieren.
Ja, Wahnsinn. Okay. Ja, also da können wir echt gespannt sein, was sich da in der nächsten Zeit entwickeln wird. Ja. Wir sind ja noch im Bereich News und News-Zusammenfassung und deshalb lass uns zum nächsten Thema kommen. Und zwar geht es um Grok. Also auch Grok ist ja ein recht populäres Modell inzwischen oder eine KI-Anwendung, die wir aus dem Hause Elon Musk bekommen und die es in verschiedenen Anwendungen, unter anderem auf X eben auch gibt. Und neu ist, dass Grok nun auch auf Telegram zur Verfügung steht. Spannend.
Ja, total lustig, weil ich habe das zufällig entdeckt auf X. Ja. Und einfach durch einen Post von Elon Musk, wo er sagt, ah, übrigens, das geht jetzt auch auf Telegram. Und ja, das, was schon cool ist, also cool, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein klassischer weder X-User noch Grog-User, weil, wie ich schon erzählt hatte, sobald ich mich auf X connecte, da kriege ich irgendwie alle Zustände, weil mich alles aufregt, was ich dort lese.
Geht mir auch so.
Ja. Und aber für die Firma XAI bedeutet das, dass sie halt jetzt eine viel größere Userbase haben und jetzt halt das zweite Social Network oder Kurznachrichtendienst besetzen und ja, und somit halt über eine Milliarde Nutzer ausgeweitet haben. Und ja, man könnte sagen, somit auch Meta ein bisschen Konkurrenz machen, weil das sind die einzigen, die in Social Netzwerken KI-Anwendungen haben, weil Google hat ja kein soziales Netzwerk mehr.
Google ich mein, Plus gibt es nicht mehr.
Genau, ich meine, das war cool. Also ich fand Google Plus super, ja. Aber ich war wahrscheinlich der Einzige.
Ich war da auch unterwegs.
Offensichtlich hat das nicht gereicht, dass wir zwei dort sind.
Zwei Nutzer reichen nicht, ne, das stimmt.
Ja. Ja, auf jeden Fall, es ist jetzt eine Side-Note natürlich, ja. Aber ich hab's reingenommen, weil ja, es gibt ja noch eine zweite News aus dem Hause Musk. Und zwar XAI kauft X. Ja, fand ich ganz lustig. Was sind deine ersten Gedanken gewesen, als du das gehört hast?
Ja, meine Gedanken sind da immer so, mich überrascht eigentlich gar nichts mehr. Also gerade jetzt, was jetzt diese Blase Elon Musk und alles drumherum angeht. Ich meine, der hat halt viel Spielgeld irgendwo rumliegen und der will halt gleichzeitig auch seinen Einfluss und seine Machtbedürfnisse ausweiten. Ja, und wenn man da so ein paar Milliarden einfach mal investieren kann und das Ganze dann noch so eine einigermaßen nachvollziehbare Strategie hat, boah, dann denke ich mal, ist das durchaus sinnvoll. Jetzt aus strategischer, businessmäßiger Sicht, was jetzt dieser Kauf von X durch XAI tatsächlich bringen kann, das erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz. Wahrscheinlich einfach Einfluss zu haben, ja, also dass jetzt Elon Musk eben auf beides Einfluss hat, das hat er ja vorhin aber auch schon, soweit ich weiß, ja. Also so ganz klar ist mir das noch nicht, aber da hast du vielleicht auch eine etwas klarere Sicht auf die Dinge.
Also ich habe eine Hypothese. Mhm. Ob die stimmt oder nicht, das kann man jetzt, weiß man nicht, ja. Aber wenn man sich jetzt, also grundsätzlich ist es mal keine blöde Idee, als XAI X zu kaufen, weil natürlich gerade Grog X als Datenquelle nutzt. Und das ist eine einzigartige Datenquelle und halt auch eine sehr gute Datenquelle in vielerlei Hinsicht. Also wenn man es gut filtert, früher vielleicht als Twitter noch besser, aber selbst als aktuelle Version ist X trotzdem eine sehr, sehr aktuelle, sehr gute Datenquelle für vielerlei Dinge. Und vor allem ist sie einzigartig. Das heißt, kein anderer hat Zugriff drauf. Und das differenziert wiederum dann XAI von all den anderen Modellen. Und das ist ja einer der großen Unterschiede zwischen den Large Language Models, wird ja quasi sein Quellen, Distribution und Rechenpower. Das sind so die drei Faktoren, die man identifizieren kann. Und Rechenpower ist jetzt kein Problem für Musk, weil der kann unendlich viel Geld raisen, wie wir schon festgestellt haben. Jetzt hat er eine eigene Datenquelle mit XAI und durch Telegram hat er jetzt und mit X hat er halt auch eine sehr gute Distribution. Das heißt, er erfüllt alle drei Checkboxen, um im Rennen nicht nur dabei zu sein, sondern eine Pull-Position zu haben. Aber ich glaube auch ein anderer Faktor, also ich glaube auch ganz ehrlich gesagt, dass das auch einer der Gründe war, warum er ursprünglich Twitter gekauft hat, weil er gerade in diesem Karriere, also weil er vorausschauend gewusst hat, es braucht irgendwelche Trainingsdaten, um ein Modell, um einen Vorsprung im Modell zu haben. Weil damals war das ja auch schon Thema. Und er war ja auch einer der Gründer von OpenAI. Das heißt, er er hatte schon klare Insights. Was mich aber besonders interessant fand, sind dieses Financial Engineering, das er da gebaut hat. Also Hintergrund, Elon Musk besitzt 50% von XAI und er braucht viel Kapital, wie wir alle wissen. Elon Musk hat für X 44 Milliarden gezahlt ursprünglich und hat vor ein oder zwei Wochen ein paar Dumme gefunden, die auf einer Secondary auf 44 Milliarden ein paar Shares verkauft haben. Somit hat er den Wert in die Höhe getrieben, also künstlich. Alle haben vermutet, er will eigentlich Geld raisen, aber er hatte wohl einen anderen Plan. Und somit hat er quasi den Wert von XAI künstlich nach oben getrieben, um dann eine Fusion zu machen. Und das ist ja alles nur ein Share-Deal. Das heißt, da fließt ja kein Cash. Und was jetzt passiert, wenn du 50% und von X besitzt 80%? Also wenn er von 45 Milliarden 80% besitzt und von 80 Milliarden 50%, nimmt man die zusammen, hat er von der gesamten Firma 59%. Wäre X ursprünglich so bewertet gewesen, wie es die ganzen Investoren, also die ganzen Banken, die halt die Kredite dafür haben, wäre das um die 12 Milliarden nur gewesen. Und dann wäre X nur, also die gemeinsame Firma, nur 54%. Das heißt, er hat sich 5% einer 113 Milliarden Bude ergaunert. Also nicht blöd, nachdem er der Einzige ist, der die Entscheidung trifft. Die Banken dieselben sind, die Anwälte dieselben sind von beiden Firmen, kann er das drehen, wie er will. Und ob das jetzt 80 Milliarden oder 8 Milliarden ist, ist eigentlich wurscht, weil es ist ja also von den Anteilen ist es egal. Ja. Es geht nur um die Aufteilung der Anteile. Und ich glaube, das ist immer so seine Urangst, dass er irgendwann die Kontrolle über die Firmen verliert. Und deswegen muss er eben solche Dinge tun, um sich dann sozusagen den Machterhalt zu sichern. hat er ja schon mal gemacht mit SolarCity und Tesla. Ja. War auch quasi seine Family, die SolarCity gehabt hat. Und dann hat er mit Tesla die gekauft. Ich glaube, für 3 Milliarden. Und wert waren die irgendwie nix. Also so. Finde ich irgendwie spannend. Solange es Investoren gibt, die, er kann das jetzt natürlich tun, weil er so eine Nähe hat zu Trump und keiner von den Investoren würde ihn je verklagen, weil das wäre jetzt total dumm, das zu tun. Und deswegen hat er halt die Gelegenheit genutzt und hat halt Investoren, sag ich jetzt mal, um ihre Anteile gebracht oder verwässert. Aber nachdem ein großer Teil der Investoren sowohl in X als auch in XAI investiert sind, gab es jetzt auch nicht so viel Schaden, sondern ja, es ist letztendlich, also ich glaube, alle sind zufrieden, bis auf ein paar, die halt nur in eine Firma investiert waren, und zwar in XAI. Also alle, die in X investiert waren, die haben wahrscheinlich eine Freude, aber alle, die in XAI only investiert waren, die haben wahrscheinlich nicht so den Spaß, aber die können auch nichts tun.
Ja, super. Also kleiner Exkurs in den Bereich der Finanzstrategie und sehr spannend. Also dass, wenn man ein bisschen geschickt agiert, dann kann man einfach noch ein paar Milliarden zusätzlich rauskloppen. Ja. Mhm. Apropos Milliarden rauskloppen, vielleicht eher in die andere Richtung. Und wir sprechen ja die ganze Zeit immer über Investitionen in Rechenzentren, Wachstum aller Orten. Aber es gibt jetzt tatsächlich auch etwas gegenteilige Signale, nämlich Microsoft hat verschiedene Investitionen in Rechenzentren jetzt gestoppt. Und wir sprechen da von einer Kapazität von insgesamt 2 Gigawatt. Und ist das schon ein Zeichen, dass hier vielleicht so eine Art Blase entsteht? Was meinst du?
Ja, ist eine interessante Frage. Also was man mal feststellen muss, dass also so Agreements kurzfristig auch gecancelt werden, ist jetzt keine neue Sache. Also was ich jetzt nur weiß, sind irgendwie von 200 Megawatt-Projekte, also die sind bestätigt. Dann gibt es wohl noch ein paar andere, die so die Investor, also es gibt irgendeinen Investor, der das mal zusammengesammelt hat und gerechnet hat, dass Microsoft wohl Investitionen von knapp 2 Gigawatt Kapazität quasi gecancelt hat. Wenn das stimmen sollte, ist das schon eine signifikante Zahl. Also auch wenn man berücksichtigt, okay, was die meisten Hyperscaler tun, ist halt, dass sie viele Projekte gleichzeitig starten und dann gibt's halt, das eine geht schneller, das andere geht langsamer, der Lieferant kann irgendwelche Schwierigkeiten haben, es gibt irgendwelche Verzögerungen im Projekt, Genehmigungen, die nicht gegeben sind. Es stellt sich heraus, dass es nicht genug Strom gibt, dass man nicht genug Wasser kriegt, dass irgendein Bürgermeister sich querstellt oder irgendwelche Proteste entstehen oder was auch immer. Und damit das halt alles dann trotzdem, damit das Budget tatsächlich dann ausgeschöpft ist, fahren die halt sehr viele Projekte parallel und das wird halt super dynamisch gesteuert. Und da kann es schnell mal sein, dass man dann halt irgendwie einfach mal Rechte irgendwo aufgibt, weil letztendlich irgendwer andere übernimmt sofort. Also sowohl Amazon als auch Google als auch die ganzen anderen, die würden da sofort reinspringen, wenn es freie Kapazitäten gibt. Deswegen bin ich nicht ganz überzeugt, aber sollten es tatsächlich 2 Gigawatt sein, könnte man schon davon sprechen, dass das ein Signal ist. Weil es gibt ja eh schon ein paar Signale. Also der CoreWeave IPO war einer davon, weil die wollten irgendwie ursprünglich 3,5 Milliarden also den IPO machen, sind jetzt mit 1,5 Milliarden und mit einer super niedrigen Bewertung raus. Und wären die, ich glaube, festgelegten 20 Investoren, unter anderem Nvidia, dann nicht da gewesen, dann wäre der IPO sowieso nichts geworden. Und es gab auch keinen Pop. Das heißt, beim IPO ist die Aktie 2-3% gefallen. Ich meine, sie ist heute um 20% gestiegen, warum auch immer. Ja? Also das heißt, ein bisschen dubios, warum die plötzlich um 20% in die Höhe geht. Wahrscheinlich wegen einer Nachricht, die wir nachher nochmal durchgehen werden. Mit OpenAI hat die zu tun. aber ja, also ich denke, summa summarum sind wir in einer Bubble. Das ist Fakt. Also die Frage ist, wird sie platzen? Und wie groß ist die Bubble und wie viel Geld geht verloren? Und auch wenn man sich jetzt diese ganzen Signale aus China anschaut, mit DeepSeek und dergleichen. Es ist sehr viel Storytelling. Wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen beim Kernthema China. Also da ist viel Storytelling und keiner von uns weiß wirklich, was wahr ist und was nicht. Solche Signale deuten darauf hin, dass doch vielleicht mehr Storytelling dabei ist als Substanz. Aber was ist deine Meinung? Also was glaubst du?
Ich glaube halt, dass im Moment die Kapazitäten, die da aufgebaut werden, dass die der Nutzung und den Use Cases so ein bisschen vorauseilen. Also ich glaube schon, dass wir mittelfristig diese Kapazitäten auch nutzen werden. Aber das ist ja im Moment noch nicht angekommen. Wir haben das ja jetzt schon mal besprochen, auch wie hoch die Nutzung von KI ist in verschiedenen Unternehmen. Da werden zwar Dinge ausprobiert, aber es ist ja, wird ja bei Weitem noch nicht das ausgeschöpft, was man machen könnte. Also diese Standardanwendungen, da sprechen wir ja nachher auch nochmal drüber, was man so weithin derzeit alles macht mit KI. Das ist ja erstmal nur die Spitze des Eisbergs des Möglichen. Und wenn wir da mal irgendwann das richtig ausnutzen, dann werden wir diese Kapazitäten auch beanspruchen. Ich glaube einfach, dass jetzt dieser Kapazitätsaufbau, den jetzt alle betrieben haben, dass der einfach ein bisschen zu schnell gegangen ist und dass da die tatsächliche Nutzung nicht mithalten kann. Wir haben da jetzt so eine gewisse Diskrepanz, die wird sich aber wahrscheinlich dadurch ausgleichen, dass A, wahrscheinlich so ein bisschen das runtergefahren wird, der Zubau, und dass natürlich B, auch die Anwendung zunehmen wird, sodass wir dann irgendwann wieder so gleich auf sind. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung, die wir da erleben werden.
Ich meine, was man tun könnte, um das zu verifizieren, ist, wenn man sich jetzt die Q1-Zahlen quasi von den Hyperscalern anschaut, wie viel die tatsächlich dann investiert haben. Also ob die CapEx-Zahlen dann tatsächlich dementsprechend hoch sind. Und ja, und was man sich vielleicht auch noch anschauen müsste, also das werden wir jetzt im ersten Quartal noch nicht sehen, aber vielleicht im zweiten oder dritten Quartal, ob diese ganzen Blackwell-Chips, die ja um so viel mehr Kapazität haben, auch tatsächlich das auf den Boden bringen. Ne? Also weil sie sagen zwar, die sind um, weiß nicht, 20-30-fach schneller. Wenn das so wäre, wäre das ja eine Verzwanzig- oder 30-fachung der Kapazitäten. Und das ist mal ganz sicher, dass die nicht passiert ist. Ja. Aber die Realität wird sein, dass die vielleicht doch nicht so auf den Boden kommen oder auf die Straße, dass sie diese Kapazität nicht auf die Straße kriegen. Und dann ist es vielleicht doch in Ordnung. Also wird sich zeigen. Aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist so ein bisschen wie in der New Economy ISP-Blase, ne? Also die ganzen Internetprovider, die rausgeschossen sind und alle die Glasfaser in alle Ecken der Welt gelegt haben, um dann festzustellen, oh, naja, so viel ist es dann doch nicht. Aber heute profitieren wir davon, ne? Also die Kabel sind alle aus den 2000er Jahren, ja.
Ich erinnere mich noch gut, das war, glaube ich, 2000 oder 2001, als diese Blase dann geplatzt ist. Und davor ging ja alles so richtig nach oben. Und alle haben, keine Ahnung, T-Aktie gekauft oder Tech-Aktien. Dann ging es halt irgendwann erstmal runter. Aber ja, wie du schon sagst, die Kapazitäten, die waren da und wir nutzen sie jetzt und sind froh, dass es sie gibt. Und ja, so eine ähnliche Entwicklung. Also im Prinzip haben wir so eine parallele Entwicklung in verschiedenen Bereichen. Ja, wir hatten einmal vorhin ja gesagt, dieses Protokoll, dieses MCP, das erinnert mich an die Entwicklung damals. Wir haben jetzt eben diese Entwicklung im Bereich Investitionen und Kapazitätsaufbau. Und ja, Geschichte wiederholt sich. Das kann man auch in dem Bereich sagen. Und ja, was jetzt so ein bisschen, du hast ja vorhin schon angedeutet, in eine andere Richtung weist, das ist ja jetzt eine Meldung von OpenAI. Die konnten ja jetzt weitere 40 Milliarden an Invest auftreiben und ihre Gesamtbewertung, also nach diesem Invest, auf 300 Milliarden steigern. Und man spricht jetzt hier, oder OpenAI spricht jetzt offen in einem Blogbeitrag von einer weiteren Verschiebung der KI-Grenzen. Was bedeutet das konkret? Also manche spekulieren ja jetzt schon, kriegen wir jetzt vielleicht doch schneller AGI, oder was genau bedeutet das? Wie bewertest du das?
Ja, ich meine, meine Meinung über AGI kennst du ja. Also ja, da sind wir noch lange nicht. Sind wir schon nahe an den Funktionsgrenzen? Da würde ich sagen, nein. Also wir haben noch einen weiten Weg vor uns und wir werden an Modelle rankommen. Und man sieht jetzt tatsächlich halt auch in den ganzen Modellentwicklungen, wie gut das alles schon ist. Ja, also was sich da halt alles tut. Wir kommen jetzt hier noch zu den Best Models, ne? Aber 300 Milliarden mit einer Investitionsrunde von 40 Milliarden, also das gab es noch nie, ne? Also das ist absurde Zahlen. Wenn ich das sehe, ist Softbank der Hauptinvestor mit 30 Milliarden, 10 Milliarden gibt es gleich und 20 Milliarden Ende des Jahres, aber nur dann, wenn sie diese For-Profit-Organisation hinbekommen. Ansonsten werden 10 Milliarden abgezogen. Das heißt, es wäre dann nur eine 30 Milliarden Bewertung. Und die restlichen 10 Milliarden kommen halt irgendwie von Microsoft und noch irgendwelchen anderen Venture-Buden. Aber es ist, ich glaube, OpenAI ist gut im Storytelling. Der Sam Altman ist ein guter Geschichtenerzähler. 300 Milliarden harter Tobak. Also, ja, natürlich machen sie schon gute Umsätze. Gewinne machen sie noch keine. Keine Ahnung.
Da muss man sich vorstellen, also bei so einer Bewertung keine Gewinne. Das erinnert wiederum doch an frühere Zeiten, wieder, ja. um auf diese Blase zurückzukommen. Also irgendwas wird da passieren, da bin ich mir ganz sicher. Irgendwas platzt da. Also man muss mal schauen, wann und wie das passiert, aber jetzt komme ich doch dann gleich zu unserer nächsten Kategorie. Das ist ja eine gute Überleitung. Du hast es ja eben auch schon anklingen lassen, nämlich unsere Kategorie KIs Next Top Model. Und da haben wir diesmal zwei am Start, nämlich zunächst einmal Gemini 2.5 Pro. Kann man auch kostenlos testen. Ich habe es vorhin selbst auch mal getestet. Und du bist ja sehr begeistert davon, habe ich zumindest mal so in der Vorbereitung gesehen. Warum bist du da so begeistert?
Also ich versuche ja immer wieder Gemini zu nutzen, um zu schauen, okay, wie entwickelt sich eigentlich Google, weil ich ja immer noch daran glaube, dass mit DeepMind einfach das beste AI-Lab tatsächlich, also Google das beste AI-Lab hat. Und jetzt kriegen sie es endlich auf die Straße. Und man muss tatsächlich sagen, Gemini 2.5 Pro ist das beste Modell, das ich je getestet habe. Und ich verwende es. Es ist mein Standard-Tool geworden. Weil ich muss jetzt auch nicht mit Deep Research oder sonstigen Schnickschnack machen, sondern ich gehe da rein und stelle meine Fragen oder habe meine Research, die ich da tue, und es funktioniert und die Quellen sind da und es hat ein extrem gutes Reasoning. Also wenn du sehr komplexe Fragen stellst, dann kann das wirklich aufdröseln. Und versteht einfach, was du eigentlich wirklich willst. Ja? Und das kenne ich bei wenigen Modellen. Also ich muss sagen, GPT-4.5 ist schon sehr gut. Das versteht auch schon vieles von dem, was ich frage. Also intrinsisch, weil vieles von den Dingen formuliert man ja nicht so klar. Ja? Man stellt eine Frage, aber eigentlich meint man was anderes, bis einem die KI dann das Feedback gibt, dass es gemeint ist, na, das will ich eigentlich nicht, ja, sondern ich will noch etwas anderes. Ne? Und das sind dann so mehrere Prompts, die man dann so durchführt. Und bei Gemini 2.5 Pro ist es einfach so One-Hit-Shot. Ja? Und es funktioniert. Und du stellst eine Frage und der weiß genau, was du eigentlich willst, als könnte er dir Gedanken lesen. Und auch wenn du unpräzise Fragen stellst, kommt er einfach hin. Und wenn du dir die auf Hugging Face die Rankings anschaut, die dominieren überall. Also im Reasoning, im Coding, überall. Und auch im Coding, also ich habe auch ein bisschen Coding getestet, es ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist wirklich, kein Vergleich zu Sonnet 3.7. Es ist besser als Sonnet 3.7. Und das war ja quasi der de facto Standard. Aber man muss sagen, auch GPT-4.5, auch GPT-4o, ja, hat im Coding extrem aufgeholt, sodass sie quasi auf Augenhöhe sind mit Sonnet 3.7. Aber Gemini stellt gerade alles in den Schatten, muss ich sagen. Ich kann dann nachher dann mal so ein Praxisbeispiel erzählen, wenn wir dann in den Praxisteil kommen. Aber ich finde es großartig.
Ja, also ich habe es auch kurz getestet vorhin, noch kurz bevor wir jetzt hier unsere Aufnahme gestartet haben. Und da kann ich dann auch nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Bevor wir aber zu dem Teil kommen, auch noch ein Modell, über das wir hier sprechen wollen, nämlich Runway Gen 4. Und mir persönlich hat das vorher noch gar nicht so viel gesagt. Und du hast es jetzt hier mit in unsere Liste reingenommen. Erzähl doch mal dazu ein bisschen was.
Also Runway ist ja so eines der ersten Video Generation Buden gewesen. Also bevor Sora rausgekommen ist, hat Runway ein Modell rausgebracht und das ist natürlich ziemlich gut angekommen. Es war nicht so gut wie Sora, aber es hat sich schnell gemausert. Und jetzt haben sie halt die vierte Generation rausgebracht, ist am 31.03. rausgekommen. Heute haben wir den 2.04., also vor zwei Tagen. Und das ist ein bisschen so wie das GPT-4o mit den Bildern, hat Runway jetzt für Videos hinbekommen. Das heißt, du hast jetzt konsistente Charaktere, Objekte, Umgebungen, die sich durchgehend in den Videos widerspiegeln. Du hast eine halbwegs realistische Physik-Engine, weil das ist immer, also gerade wie so Wasser, Feuer und Luft und solche Sachen, das kann sehr, sehr gut. Und was jetzt auch ein bisschen besser ist als vorher, ist, es hat jetzt eine multimodale Eingabe. Das heißt, du kannst auch Bilder hochladen und sagen, dieser Charakter soll irgendwas tun oder dieses Objekt soll da drinnen vorhanden sein oder was auch immer. Das heißt, du kannst Bilder und Texte kombinieren und dann daraus Videos generieren. Und was es auch sehr, sehr gut kann, sind so unterschiedliche Kameraperspektiven. Und das konsistent vor allem. Also, dass die Charaktere konsistent bleiben, immer gleich ausschauen, auch die Objekte, auch also quasi als wäre es ein reales Weltbild und die Kamera würde sich tatsächlich drinnen bewegen. Das Problem von Runway ist, es ist quasi Video-only. Ja? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass, weiß nicht, OpenAI um die Ecke kommt und sagt, Sora macht das jetzt auch. Ja, oder Google WO2 ist ja auch nicht schlecht gewesen. Ja, auch Sora ist ja kein schlechtes Modell. Und wenn es tatsächlich OpenAI schafft, ihre Modelle, wie sie jetzt in der Bildgenerierung, wie sie es jetzt in der Bildgenerierung geschafft haben, auch ins Video zu übertragen, dann ist Runway weg. Ja, weil die können das, wie sollen sie, die haben jetzt zwar eine neue Finanzierungsrunde, 400 Millionen aufgenommen auf einer 4 Milliarden Bewertung oder so. Haben sie jetzt gerade genutzt quasi mit dem Going Live. Aber ja, mal schauen, ob es die lang geben wird, weil viele von den Tools werden jetzt alle verschwinden, weil die großen LLMs einfach das als Standard verwenden. Ja. Hast du schon gesehen oder hast du schon irgendwelche Bilder oder Videos oder sowas gesehen von Runway?
Also ich habe, was ich mir immer gerne anschaue, das sind so Vergleiche. Also was so die KI-Modelle im Vergleich, also gerade im Bereich Video leisten können. Und da sieht man manchmal deutliche Unterschiede, manchmal auch weniger deutliche Unterschiede. Und ja, also da fand ich zumindest mal, dass du hast ja Sora auch genannt, also Sora war ja da meistens mit vorne dabei. Eine frühere Version von Runway, die hat da auch ganz gut abgeschnitten. Jetzt von dem neuen habe ich jetzt noch gar nichts gesehen. Tatsächlich hatte ich ja gesagt auch, dass ich da noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, noch unvoreingenommen bin. Werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Auch hier gibt es natürlich große Anwendungsbereiche, die man sehr sinnvoll nutzen kann. Und gerade das, was bestimmte Elemente oder Charaktere zum Beispiel, dass die sich nicht verändern über die Zeit. Das ist ja sehr wichtig, dass man da auch gute Qualität erzielt und dass man dann das zum Beispiel auch professionell nutzen kann. Das ist natürlich super und ist auf jeden Fall mal ein Test wert. Und ja, ich würde sagen, damit kommen wir jetzt auch schon eigentlich zum Kern von unserer heutigen Sendung, nämlich die Praxisanwendung bzw. die Praxisbeispiele, die wir präsentieren wollen. Wir wollen euch ja so ein bisschen erzählen, wie wir KI verwenden, wie wir es für welche Zwecke einsetzen, was da so unsere bevorzugten Tools sind. Und man kann es ja so ein bisschen strukturieren, man kann es ja aufteilen zum Beispiel nach Use Cases wie Textgenerierung, Deep Research, Bilderstellung. Ich habe dann auch noch Beispiele für Sounds und Musik, was ja auch noch ein KI-Anwendungsfall ist. Aber auch so Dinge wie Suche zum Beispiel oder das Verstehen komplizierter Inhalte. Ja, also vielleicht gehen wir das mal so nach und nach durch, dass wir euch einfach mal immer ein Beispiel geben und dann auch euch erzählen, was da so unsere Tools sind. Fangen wir vielleicht mal mit dem vielleicht am weitesten verbreiteten Anwendungsfall an, nämlich Textgenerierung. Ne? Hast du da ein konkretes Beispiel an der Hand, Yusuf, wie du Textgenerierung verwendest, beziehungsweise welche Erfahrung hast du damit gemacht?
Also ich verwende Textgenerierung natürlich in vielen Kontexten. Also beispielsweise, wenn irgendwelche E-Mails zu beantworten sind, wo ich freundlich bleiben soll, dann lasse ich das oft einfach eine KI schreiben, weil vielleicht mein Ärger über irgendwelche Dinge sich bei einem Lieferanten oder beim Kunden vielleicht mal doch irgendwie durchblicken lässt. Also das ist auf jeden Fall ein guter Normalizer. Ich verwende, also als Textmodelle verwende ich tatsächlich sehr viel ChatGPT. Hier, wenn es hochwertig sein soll, verwende ich 4.5. Ich verwende für niedrigere Dinge, die sich eher an etwas halten, was ich geschrieben habe, verwende ich tatsächlich O3 Mini, ja, weil das 4.5er einfach wirklich zu schlau ist. Also das sagt, hey, das, was du geschrieben hast, ist nicht so gut wie das, was ich kann, und überschreibt dann quasi meine Ideen oder meine Art und Weise, wie ich das formulieren würde. Und natürlich macht es das besser, aber es ist auch tatsächlich dann nicht so ich. Ja? Deswegen verwende ich bei so Dingen wo ich meine Inhalte so behalten möchte, wie ich sie formuliere, eher niedrigere Modelle. Und die lasse ich dann nur drüber laufen für Rechtschreibung, Logik oder Leserlichkeit oder so Strukturierung. Oder wenn ich irgendwo Emojis einbauen will und ich jetzt zu faul bin, die Emojis zu suchen. Also wenn ich einen LinkedIn-Post schreibe und dann klatsche ich das rein, sage, bitte baue mir jetzt alle Emojis rein. Also das sind so meine Use Cases, die ich verwende. Ich habe auch einen Bot gebaut, ja. Tatsächlich, also einen Content-Bot, der, also das ist, der ist ein bisschen komplexer und der hat mehrere Phasen. Das heißt, wenn ich einen hochwertigen Artikel schreiben will und den vorbereiten möchte, und der basiert zum Beispiel auf mehreren Quellen, also wir haben ja gemeinsam diesen, also ich hab dir das ja auch zur Verfügung gestellt auch, ja. Das heißt, da kannst du dann halt die verschiedenen Quellen reinposten. Und dann holt sich quasi mein Bot diese ganzen Quellen, analysiert den Inhalt, dann versucht es diese ganzen Themen, die da jeweils in unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt werden, zusammenzufassen und zu strukturieren. Und dann stellt es mir das alles zur Verfügung und sagt, das ist die Variante, das ist die Perspektive. Und daraus kann ich dann recht einfach, da lasse ich dann vielleicht nochmal GPT-4 drüber oder 4.5 drüber laufen und lasse das nochmal schön schreiben. Und dann kann ich tatsächlich meinen eigenen Senf dazugeben und habe halt einen super Draft, wo ich tatsächlich nur noch mehr Feinheiten einbauen muss, die unsere Perspektive sind. Und ich arbeite hier auch mit Assistants. Das heißt, ich gebe 3-4 Seiten Anweisungen, wie diese Sachen zusammen zu schreiben sind, wie diese Inhalte zu sehen sind, was kritisch betrachtet werden muss, welcher Kontext es zu unserer Kundenbasis hat und dergleichen. Und dann ist quasi, es gibt einen Bereich, den ich komplett alleine schreibe, der KI quasi gar nicht, der mit KI kaum in Berührung kommt, und das ist dieser Was denkt Hardware-Wartung 24. Also das haben wir bei fast all unseren Artikeln. Und das ist quasi der Meinungsteil, der darf auch nicht von einer KI geschrieben sein. Aber all diese Zusammenfassungen von Informationen, die bereits zur Verfügung stehen, das halt in einen Kontext gesetzt für unsere Leserschaft, da kann man schon sehr viel KI verwenden draften. Und dann muss man eigentlich nur noch mal drüber lesen, es korrigieren und verwenden. Welche Sachen verwendest du da?
Ja, also ich finde zumindest mal noch spannend, dass du jetzt auch erwähnt hast, dass man eben diese Tools in Kombination nutzen kann. Das ist tatsächlich eine gute Sache, weil ich habe auch schon erlebt, du bekommst einen ganz guten Input zum Beispiel oder Output vielmehr aus einem Tool, den du dann aber gleichzeitig wieder als Input für ein anderes Tool verwenden kannst.
Genau.
Und ja, also das, ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Zukunft drin. Ich persönlich verwende tatsächlich, wenn ich jetzt Texte erzeugen möchte, die eine hohe Qualität haben und bei denen ich auch einigermaßen sicher sein möchte, dass die Infos, die da drin stehen, dass die gleich im ersten Wurf auch stimmen, verwende ich gerne NotebookLM von Google. Es hat den Vorteil, man kann explizit Quellen angeben. Also das können Webseiten sein, man gibt einfach die URLs an. Das können aber auch einfach Texte sein, die man per Copy und Paste einfügt. Das können auch PDFs und YouTube-Videos sein. Und bekommt man eigentlich schon ganz, ganz vernünftigen Text. Man muss schauen, dass man den Prompt noch einigermaßen gut formuliert, dass dann eben auch nicht so typische KI-Texte rauskommen, die ja oft auch so Stichpunktlisten zum Beispiel bestehen, also immer so Liste von Spiegelpunkten. Ich finde, daran erkennt man KI-Texte immer schon sehr, sehr gut. Und sowas sollte man nicht eins zu eins dann übernehmen. Ich sage dann NotebookLM auch immer noch, schreibe möglichst im Fließtext in zusammenhängenden Sätzen, verwende andere Formulierungen als die Quellen. Das ist ja auch nochmal wichtig, weil man will ja nicht sozusagen dann auch noch irgendwie Plagiate erzeugen, indem man einfach Textpassagen eins zu eins rauskopiert. Und man muss da so ein bisschen am Prompt feilen und dann kommt eigentlich schon mal ein ganz gutes Ergebnis raus. Ich habe für mich persönlich so zwei Arten entwickelt, wie ich mit Notebook LM arbeite. Eine Art ist, ich lasse Notebook LM einen kompletten Text schreiben mit allen Gliederungspunkten, die ich vorher schon vorbereitet und recherchiert habe. Also ich gebe dem Tool dann sozusagen auch noch die Fragen an, die in dem Text beantwortet werden sollen. Oder andere Möglichkeit ist es dann einfach Abschnitt für Abschnitt zu erzeugen und zu sagen, ich lasse dann einfach jede Frage für sich von Notebook LM beantworten und baue die dann zu einem Gesamttext zusammen. Funktioniert beides ganz gut. Man muss einfach ausprobieren, was dann für das jeweilige Thema besser funktioniert. Ansonsten, was aus meiner Sicht auch sehr gute Ergebnisse liefert, du hast es ja auch schon angesprochen, ist ChatGPT bzw. GPT-4.5. Auch da habe ich den Eindruck, dass die Texte, die da erzeugt werden, dass die im ersten Wurf schon ziemlich gut sind und dass man da gar nicht so viel ändern muss. Also dass da die Qualität einfach schon auf einem sehr hohen Niveau ist. Was ich jetzt tatsächlich noch ausprobieren werde, verstärkt in nächster Zeit, auch eben durch deinen Hinweis, ist eben das Gemini 2.5. Da habe ich vorhin mal nur einen kleinen Text erstellen lassen, der aber auch schon ziemlich gut war. Und was schön ist, ist eben auch, dass es sehr schnell geht. Also dieser Text oder dieser Textabschnitt, den ich da erstellen habe lassen, der war in 30 Sekunden da und da ist auch noch ein bisschen Reasoning dabei gewesen. Also das Ganze war dann tatsächlich auch etwas, das, wie kann man sagen, durchdacht war, in Anführungszeichen, KI-mäßig. Ja? Also das, da gibt es schon inzwischen sehr, sehr gute Anwendungsmöglichkeiten. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit für KI, die ja in letzter Zeit auch verstärkt in den Vordergrund tritt, das ist das Thema Deep Research. Also Deep Research im Sinne von nicht nur jetzt einen Text schreiben, sondern eben auch Quellen finden, Quellen recherchieren, das Ganze dann eben auch unterfüttern mit Informationen, die auch im Web zum Beispiel verfügbar sind. Und meine ersten Gehversuche, die ich mit Deep Research unternommen habe, die waren tatsächlich mit DeepSeek R1, was so durchmischte Ergebnisse für mich produziert hat. Also zunächst mal war ich natürlich beeindruckt, wie das Ganze funktioniert und was da auch dann an Text zustande gekommen sind. Auf den ersten Blick sehr gut. Ich habe das verwendet, um zum Beispiel umfangreichere Artikel zu schreiben, aber auch um persönliche Dinge zu recherchieren, wie zum Beispiel im Bereich Reisevergleich oder so. Da muss man aber sehr vorsichtig sein, weil DeepSeek R1 hat zumindest in den Fällen, in denen ich es getestet habe, Quellen angegeben, die dann aber, wenn man sich die Quellen angeschaut hat, gar keine Quellen waren, weil sie entweder gar nicht existiert haben oder weil das, was da als als Information gegeben wurde, in dieser Quelle gar nicht zu finden war. Und ja, dann habe ich noch Manus ausprobiert. Manus ist ja so dieser relativ neue KI-Agent, über den wir ja schon auch in einer der letzten Folgen gesprochen haben, in der letzten und in der vorletzten. Und dem habe ich auch komplexere Aufgaben auf den Weg gegeben, was ziemlich gut funktioniert hat. Also auch da habe ich mir wieder eine Reise recherchieren lassen, da habe ich ja auch schon drüber berichtet. Und ich habe sogar komplette Webseiten erstellen lassen, bis hin zu einer Landingpage in einem Online-Shop, den ich dann als Entwurf verwendet habe, um meinem Kunden zu zeigen, wie ich so eine Landingpage gestalten würde, damit sie eine gute Conversion-Rate hat, damit die Nutzer und Besucher da also auch möglichst kaufen und auch zielgeleitet werden, dass sie also einen möglichst guten Überblick haben, um dann eben die Conversion-Rate zu optimieren. Also das war ein sehr gutes Beispiel, wie man das sinnvoll nutzen kann. Und wie sieht's bei dir aus? Was hast du in dem Bereich schon gemacht?
Also Deep Research im privaten Kontext habe ich es tatsächlich auch für eine Reiseplanung verwendet. Im Speziellen jetzt dieses Wochenende haben wir unseren Sommerurlaub geplant. Da wollen wir nach Malaysia. Mit zwei Kindern, 3 Wochen lang. Und das ist Individualreisen. Das heißt, wir buchen nicht ein Hotel, sondern wir reisen da halt tatsächlich rum. Und wir machen solche Reisen doch häufiger. Und ich muss sagen, wir haben das jetzt mit Gemini 2.5 Pro gemacht. Und das ist wirklich eine totale Hilfe gewesen. Weil früher, meine Freundin ist eher so diejenige, die plant. Und die hat immer 5 bis 6 Wochenenden gebraucht, um halt diese ganzen Reiseführer zu lesen, sich in den jeweiligen Ort, also sich anzuschauen, was es dort alles gibt, was man sich dort anschauen kann, was kann man mit Kindern machen, was sollte man tun, was sollte man nicht tun, wie kommt man dorthin, was für Unterkünfte gibt es dort, weil wenn du dann irgendwo im Dschungel bist, und dann gibt's halt nur 3 Unterkünfte, ja. Dann musst du halt schauen, okay, ob ist das jetzt etwas, was du mit deinen Kindern machen willst oder nicht. Und das sind halt schon viel Recherchearbeit und verbraucht sehr viel Zeit und muss sehr viel lesen. Und mit dem Gemini 2.5 Pro hat das wirklich, also wir haben das in einem Wochenende hinbekommen, die gesamte Planung. Und der konnte dann tatsächlich sagen, ja, okay, das würde ich jetzt nicht empfehlen, weil mit den Kindern funktioniert das dort nicht, weil es gibt halt nur Einzimmer-Apartments dort, sondern es gibt keine, wo man mehrere Betten hat, man müsste 2 Zimmer nehmen und lauter so Sachen, die man natürlich auch berücksichtigt, wenn man selber plant, ja. Aber dass das der KI-Agent schon von alleine berücksichtigt, ist schon beeindruckend. Und dass er das quasi immer im Hinterkopf hat, ist wirklich gut. Und es hat uns wirklich sehr viel Zeit erspart. Und wir haben jetzt einen sehr guten Plan und wir wissen genau, wann, wie und auch Alternativen. Wenn jetzt irgendwas ausfällt oder irgendwie uns dann doch nicht freut, dass wir uns irgendwas anschauen, dann kann man dort irgendwie recht schnell Alternativen finden und der schlägt einem das schon vor und das kann man alles in der Reiseplanung berücksichtigen. Im Firmenkontext verwende ich Deep Research tatsächlich sehr stark für Assistenten. Also um Assistenten zu bauen, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Assistenten für irgendeine Funktion haben möchte, einen FAQ-Bot oder irgendwas, das irgendwas beantwortet oder irgendeinen Prozess ausführt, was ein bisschen komplizierter ist, dann ist es ja sehr schwierig, einen Prompt zu generieren, der genau das dann tut, also mit JSON und mit den ganzen Coding-Anwendungen. Und da ist es sehr gut, wenn du einfach, also da finde ich den OpenAI Deep Research sehr gut. Da sagst du ihm genau, was du wissen willst, wie dieser Workflow funktionieren soll, was du konkret verwenden wirst. Also zum Beispiel, du verwendest jetzt den OpenAI Assistant. Erst du möchtest, dass er dir auch alle Einstellungen sagt, welches Modell du verwenden sollst, welche konkreten Einstellungen du in der Oberfläche von den Assistant, also von dieser OpenAI-Plattform, du nutzen sollst und wie der Prompt genau ausschauen soll. Und das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Also du hast wirklich dann einen guten Start und dann musst du im Playground testen und schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber du musst jetzt dir keine Gedanken darüber machen, okay, habe ich jetzt das berücksichtigt, habe ich das, weil du weißt das einfach nicht. Und gerade wenn du anfängst, ist es halt wirklich total schwer, diese Prompts zu bauen. Und Prompt Engineering, ja, es gibt Leute, die Erfahrungen haben und manche Sachen funktionieren gut und manche Sachen funktionieren nicht so gut. Aber wenn du es die KI dann auch machen lässt, dann kannst du dem auch sagen, hey, das hat aber nicht funktioniert. Wie mache ich das, dass der das besser versteht? Ja, muss ich das als XML hinstellen oder muss ich das als JSON oder als Code oder was auch immer? Oder schreib mir das in Code und das soll dann als Prompt sozusagen eingefügt werden. Und das ist im Firmenkontext tatsächlich sehr gut. Und auch um Informationen zu recherchieren. Ja. Und was wir auch sehr viel machen, ist, wir schauen, ob wir da irgendwo in den Deep Research dann auch vorkommen als Marke.
Ja klar, das will man natürlich wissen und das ist ja auch nochmal mit Blick auf Sichtbarkeit von Bedeutung, ja, weil immer wahrscheinlich da hatten wir auch schon drüber gesprochen, in der klassischen Suche sowieso, da werden KI-Ergebnisse immer mehr die Oberhand gewinnen. Aber es wird halt auch immer mehr Möglichkeiten geben zu suchen. Und da ist natürlich wichtig, auch in so Kontexten wie Deep Research oder so sichtbar zu sein. Du hast Prompts angesprochen und wie wichtig gute Prompts sind. Das ist natürlich auch für das Erstellen von Bildern wichtig. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn ich mit GPT-4o jetzt Bilder erstellt habe. Das ist ja etwas, was nochmal eine ganz neue Dimensionen der Bilderstellung im Bereich KI bietet. das hatten wir letzte Woche auch schon im Podcast angesprochen, weil man zum Beispiel auch Texte einbinden kann, weil man auch so Dinge machen kann, wie Vorlagen hochladen oder auch Konsistenz schaffen kann von Charakteren und anderen Dingen. Und ich persönlich benutze also tatsächlich auch im Moment GPT-4o als das Mittel der Wahl. Es ist ja jetzt auch seit gestern, glaube ich, für alle Nutzer kostenlos verfügbar. Ich habe mir extra für GPT-4o nochmal dieses Plus-Account geholt, aber ich nutze es weiterhin, weil es bringt ja auch noch andere Vorteile. Aber man kann es eben auch kostenlos nutzen. Es gibt aber auch tatsächlich Anwendungsfälle, da nutze ich Qwen 2.5 Max zum Erstellen von Bildern und auch das gute alte Flux 1 Dev, was ich dann über Hugging Face verwende. Manchmal mache ich es auch tatsächlich so, dass ich mir verschiedene Varianten von einem Bild erzeugen lasse und dann die beste nehme. Das ist natürlich mit Blick auf Effizienz und Energieverbrauch vielleicht nicht ideal, aber ja, ich gebe es zu, manchmal mache ich das. Ich versuche es in Grenzen zu halten und jetzt nicht das übermäßig auszulasten, aber manchmal will ich halt einfach das beste Bild haben und dann vergleiche ich einfach. Was nutzt du zur Bilderzeugung?
Also ich habe auch einen ähnlichen Ansatz wie du. Ich lasse mir auch den Prompt für das Bild von der KI generieren, weil ich einfach, also wo ich Bilder hauptsächlich verwende, ist natürlich als Titelbild für irgendwelche Artikel, die ich schreibe oder für LinkedIn oder sonst irgendetwas. Da ist natürlich 4o super jetzt, weil du jetzt tatsächlich die ganzen Werbemittel auch einfach direkt in GPT-4o generieren kannst mit den ganzen Overlays und auch die Overlay. Also du kannst ihm einfach sagen, so, das sind meine letzten drei Werbemittel gewesen mit den Overlay-Designs. Bitte nutze das und nutze das als Grundlage und schreib dann in den Overlay halt einen anderen Text rein. Und das spart schon mal sehr viel Zeit. Das heißt, du kannst eigentlich die Hintergrundbilder dynamisch generieren lassen und das kannst du dann basierend auf dem Artikel machen. Das mache ich zum Beispiel. Ich schreibe einen Artikel, wenn er fertig ist und ich ihn fertig geschrieben habe mit allen Schnickschnack, dann paste ich den rein und sage, was wäre sozusagen das Titelbild, das zu diesem Artikel passen würde. Und dann lasse ich mir 3-4 Vorschläge geben und dann sage ich, gut, das ist jetzt die Linie, in die ich gehen möchte und sage, bitte schreib mir einen Prompt, der ein perfektes Bild, das genau das darstellt, sozusagen generieren würde. Und ich verwende dann tatsächlich auch, also Qwen, Midjourney, Gemini und ChatGPT, lass das generieren. Und dann aktuell habe ich noch einen Drei-Phasen-Prozess. Also ich nehme dann diese Bilder, gebe sie dann in Ad Creative, wo ich dann diese Overlays generieren lasse mit den Texten. Und dann verwende ich die dann in meinen, also im WordPress. Aber den Prozess könnte ich jetzt abkürzen, indem ich diese Overlays direkt in ChatGPT generieren lasse. Nur das einzige Problem ist, die haben noch ein bisschen ein Problem mit unserem Logo. Das heißt, wenn ich das Overlay machen lasse, wo unser Logo dabei ist, dann kriegt er das nicht hin. Da kommt irgendwie so ein Gekretzel raus. Das heißt, GPT-4o schafft es irgendwie nicht, unser Logo abzubilden. Das heißt, ich muss das ohne Logo generieren lassen und dann muss ich nochmal in GIMP rein, das Logo implementieren. Ja, also es ist nicht ganz so easy.
Aber das ist auch noch ein guter Hinweis. Es gibt tatsächlich noch in manchen Fällen Probleme auch mit GPT-4o, was Text zum Beispiel angeht. Ich hatte ja eigentlich gesagt, es kann mit Text umgehen. Das stimmt grundsätzlich auch. Aber es funktioniert zum Beispiel nicht, wenn man ein Bild hochlädt, in dem Text enthalten ist. Ja, also zum Beispiel ein beschriftetes Produkt, auf dem irgendein Text draufsteht. Wenn ich sage, verwende dieses Bild und baue das in irgendeinen anderen Kontext ein, konkret hatte ich da ein Produktbild hochgeladen und habe gesagt, so stell mir dieses Produkt in ein Regal in einem Ladengeschäft, ja, und damit ich so ein schönes, größeres Bild habe. Dann hat es das Bild zwar auch verwendet und das Produkt auch schön ins Regal gestellt, bloß die Beschriftung von dem Bild hat es dann halt zerschossen. Das waren dann wieder diese typischen Alien-Schriftzeichen, wie man sie halt von KI so kennt. Also da sehe ich noch so ein bisschen eine Lücke, aber es ist auf einem guten Weg und Also man hat da einfach tolle Möglichkeiten jetzt aktuell. Wir hätten jetzt auch noch mehr Dinge, die wir euch aus der Praxis berichten können. Bloß wir müssen tatsächlich auf die Uhr schauen. Wir sind schon wieder ganz schön umfangreich hier geworden. Und wir haben ja auch noch ein bisschen was beim nächsten Mal euch zu erzählen. Deshalb würde ich sagen, lasst uns hier mal einen Strich ziehen. Und ja, ich kann nur hoffen, für euch war wieder etwas dabei, was euch weiterbringt und was euch auch in der Praxis hilft und dass ihr auf dem neuesten Stand seid. Und Josef, du überzeugst ja hier auch immer und überrascht durch Detailkenntnisse und auch durch immer neue Infos, die du aus dem Hut zauberst. Dafür auch nochmal Chapeau. Und auch ich habe wieder viel gelernt heute. Und natürlich hat es mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir bis an dieser Stelle. Wir sind ja jetzt schon wieder deutlich über eine Stunde und es ist nicht langweilig geworden. Also vielen Dank.
Auch nicht. Also es war sehr, sehr spannend heute.
Ja. Definitiv, ja. Genau, und es bleibt auch spannend. Also ihr dürft euch auch schon auf die nächste Folge oder die nächsten Folgen freuen. Wir bleiben aktiv für euch. Und schickt uns gerne Kommentare oder Feedback, was euch gefallen hat oder vielleicht auch welche Themen ihr gerne mal euch wünschen würdet hier im Podcast. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und dann würde ich mich schon mal verabschieden von euch und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss zusammen.
Ja, danke. Danke auch auch an dich. Und auch, wir hatten jetzt einige Anschriften bezüglich mehr Praxistipps. Dem sind wir heute, haben wir versucht nachzukommen. Also falls das geklappt hat, gerne mehr Feedback geben, ob wir so eine Rubrik noch weiter verfolgen sollen oder ob das die Tiefe ist, die ihr auch euch wünscht. Oder ob wir noch tiefer oder noch genauer oder was ihr euch sozusagen erhofft, sagt es mir einfach Bescheid, schreibt es mich einfach auf LinkedIn an und bis dahin sage ich vielen Dank und es war mir eine Freude. Tschüss!
Tschüss!